ist der ganze Ton an? Ich sehe nikolausig aus, weil Nikolaus Vorlesung ist.
Gruppentheorie.
Algebra 2, Gruppentheorie ist das Thema, das wir haben. Und das haben wir auch noch eine Weile. Da gab es gerade eine Frage, die ich gerne einmal kurz hier mit allen besprechen möchte. Aber vorher möchte ich mich bedanken, genauso wie schon am Montag in der Algebra 1, möchte ich mich auch hier bedanken für die Evaluationsergebnisse. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben, hier im Hörsaal oder im Video. Danke für die Kritik, für die Rückmeldung, für die Verbesserungsvorschläge. Danke für die ganzen positiven Kommentare. Ich habe mich sehr gefreut. Halte ich jetzt kurz, weil ich am Montag schon ausführlicher darüber gesprochen habe und weil die meisten da auch dabei waren. Ansonsten, ja, fröhlichen Nikolaus. Und ich möchte eine Frage weitergeben, nämlich, ob wir jetzt im Prinzip das Abstraktions- und Komplexitätslevel erreicht haben, hier in dieser Vorlesung, dass es dann ist. So. Denn einigen von Ihnen ist es bestimmt, ja, hey, Nikolaus Mützen. Vielleicht ist es ja mehreren aufgefallen, dass wir jetzt doch schon recht viel an Theorie entwickelt haben. Die Konzepte sind sehr abstrakt und egal wie viele Beispiele ich hier bringe, da kommen dann eben doch immer neue Wörter und es ist schwierig, sich das vorzustellen. Es ist auch schwierig, sich vorzustellen, wo das irgendwo Anwendung findet oder bei denen die Lehrer oder Lehrerin werden wollen, was es mit dem Schulstoff zu tun hat. Ja, erstmal nicht so viel, das ist aber nicht der Punkt. Sie studieren ja Mathe, sie studieren nicht Schulmathe. Trotzdem möchte ich einmal so ein bisschen einordnen, wo es jetzt weiter hingeht und möchte versuchen, auf diese Frage zu antworten, ob es das denn jetzt ist, an Abstraktionslevel. Nach meinem Gefühl, was diese Vorlesung betrifft, im Prinzip schon. Denn so das Abstrakteste vielleicht, was wir erstmal eingeführt haben und was wir jetzt aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, ist das Konzept einer Gruppenwirkung und alles, was da so dranhängt, mit Stabilisator und Gedöns. Vieles von dem, was wir jetzt noch so kennenlernen, kann man als Variation dieses Themas begreifen. Und dann kommen später so ein paar Sätze, ein paar Großsätze, mit denen der Gruppentheorie-Teil in dieser Vorlesung endet, wo aber dann die richtige Gruppentheorie-Vorlesung anfangen würde. Das heißt, oh, noch eine Mütze, toll, ich freue mich. Das heißt, wenn Sie da so ein bisschen Feuer gefangen haben und denken, ja, das ist cool, ich interessiere mich dafür, das noch weiter zu verfolgen und ich möchte auch noch mehr Anwendungskontexte sehen, super, kommen Sie in meine Gruppentheorie-Vorlesung. Die biete ich alle paar Semester an. Und dann freue ich mich, Sie da wiederzusehen. Ob Sie finden, dass die Anwendungen, die wir uns angucken, jetzt noch abstrakter und noch komplexer werden, also ob Sie finden, dass es jetzt noch schwieriger wird, das liegt bei Ihnen. Das können Sie mir dann in ein paar Wochen sagen. Ich bin auch durchaus neugierig darauf, wie Sie das im Rückblick dann sehen. Denn jetzt ist es in dieser Vorlesung tatsächlich so, dass wir eine Dynamik haben, wo wir bei Gruppentheorie alles richtig schön aufbauen, bis zum Satz von Sylow und den Beispielen dazu. Und dann wechseln wir das Thema, wir sprechen dann über Körper und Körpererweiterungen, verknüpfen das am Ende vielleicht noch so ein bisschen, aber es wird dann erstmal nicht mehr abstrakter. Das ist etwas anders als in der Algebra 1, wo wir wirklich zwei große Themen haben, auch zwei ähnlich große Themen und wo wir bei beiden relativ tief einsteigen. Sagen Sie mir am Ende einfach, wie Sie das fanden, wie Sie es wahrgenommen haben. Ich höre auch immer gerne, was so die Lieblingsthemen der Studis sind. Da sind die Geschmäcker ja total verschieden. Hier und heute möchte ich gerne in einer Wiederholung anfangen, denn wir haben letztes Mal den sogenannten Zentralisator kennengelernt und ich möchte kurz wiederholen, worum es da ging, bevor wir weitermachen. Wie immer sind wir in einer großen Gruppe G unterwegs und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, einen Zentralisator zu bilden. Wir können den Zentralisator eines einzelnen Elements angucken oder den Zentralisator einer Untergruppe. Die Idee ist aber in beiden Fällen die gleiche. Wir schauen uns Gruppenelemente an, die mit irgendwas vertauschbar sind. So, im Fall eines einzelnen Elements x ist der Zentralisator die Menge aller Gruppenelemente, die mit diesem einen Element x vertauschbar sind. Im Fall einer Untergruppe besteht der Zentralisator aus den Elementen, die mit allem in der Untergruppe vertauschbar sind. Und letztes Mal haben wir gesehen, dass der Zentralisator einer Untergruppe U das gleiche ist wie der Durchschnitt über die Zentralisatoren der ganzen kleinen Elemente aus U. Die nächsten Wörter, die kommen, sind Normalisator und Zentrum. Und bei manchen setzt irgendwann Verwirrung ein, weil die drei Wörter irgendwelche Gemeinsamkeiten haben, aber eben doch ein bisschen verschieden sind und weil manchmal aus dem Blick gerät, was ist und was der große Kontext ist. Ich greife jetzt vor und dann gucken wir mal, ob das hilft. Zentralisator und Normalisator haben gemeinsam, dass es immer eine große Bezugsgruppe gibt, die heißt bei uns gerade Energie, und dann noch was. Also Zentralisator von irgendwas in der Gruppe G oder Normalisator von irgendwas in der Gruppe G. Das heißt, es gibt den großen Bezugsrahmen G und dann gibt es noch irgendwas, worauf sich der Zentralisator oder Normalisator bezieht. Und das haben diese beiden Begriffe gemeinsam. Der Unterschied ist, dass die Bedingung, die wir an den Zentralisator stellen, stärker ist, schärfer. Da muss man mehr erfüllen als beim Normalisator. Die Unterschiede werden wir gleich sehen. Dem gegenüber steht ein anderes Konzept, nämlich das des Zentrums. Das Zentrum braucht sozusagen nur einen Input. Also nicht eine große Gruppe und noch irgendwas, sondern nur eine Gruppe. Und die Definition kommt gleich. Das Zentrum besteht aus allen Elementen, die mit allem vertauschbar sind. Wie groß das Zentrum ist, ist also in gewisser Weise ein Maß dafür, wie weit die Gruppe davon weg ist, arisch zu sein, könnte man sagen. Aber man braucht halt nur eine Bezugsgröße, nur die eine Gruppe. Man hat nicht mehrere Sachen, die man zueinander in Beziehung setzt. Und das ist der Unterschied. Hier eine große Gruppe und irgendwas, worauf man sich bezieht. Hier nur eine Gruppe. Das erstmal zur groben Orientierung. Und jetzt gucken wir uns die Wörter näher an. Die neuen Wörter. Finde ich eigentlich ja richtig. Wir hatten ein Beispiel angeguckt, wir werden auch verschiedene Techniken besprechen. Da piepst was, oder? Ah ja, da piepst was. Sie piepsen. Ist in Ordnung. Sie klingeln! Ach, das ist gar kein Piepsen, das ist ein Klingeln. Oh, wie schön. Ja, oh. Dann klingeln wir bald gemeinsam. Ich habe nämlich, ich kann das noch steigern. Ich habe auch noch so eine Mütze. Und dann habe ich auch noch was ganz Tolles. Das werde ich, vielleicht trage ich das einfach dann heute in 2 Wochen. Und zwar ist das so ein Geweih, so ein Rentiergeweih, aber mit Glöckchen dran. Das ist ganz toll. Ich habe immer Angst, es zu verlieren. Bisher ist es mir gelungen, immer so ein bisschen damit zu klingeln, ohne es zu verlieren. Und es macht relativ viel Spaß, das zu tragen. Das Teil. Ich denke, das muss dann auch noch zum Einsatz kommen. Wo waren wir? Ich wollte noch irgendwas über ein Beispiel sagen, aber ich habe es vergessen. Ich war zu begeistert vom Klingeln. Hier kommt das Zentrum einer Gruppe. Das Zentrum einer Gruppe G besteht aus allen Gruppenelementen, die mit allem vertauschbar sind. Das ist also so eine Untergruppe, bei der ich quasi nachgucken kann, bei jedem Element einzeln, liegt das da drin oder liegt das da nicht drin. Ich habe meine große Gruppe G, ich weiß, was die Verknüpfung ist und jetzt kann ich, wenn ich möchte, jedes einzelne Gruppenelement angucken und kann immer die Frage stellen, hey, bist du mit allem, was in der Gruppe rumläuft, vertauschbar? Wenn ja, kommst du ins Zentrum, wenn nicht, nicht. Das ist anstrengend. Und wenn man algorithmisch arbeitet, möchte man vielleicht nicht so arbeiten und ganz naiv jedes Element fragen. Aber theoretisch ist das, was wir machen könnten, wenn wir nachgucken möchten, ob Elemente im Zentrum liegen. Wir prüfen nach, ob sie mit jedem Gruppenelement vertauschbar sind. Es kommen gleich Beispiele, keine Sorge, damit Sie sich vorstellen können, wie das aussehen kann, sowas. Denn vielleicht denken Sie, hey, das sind bestimmt ganz viele Elemente. Vielleicht denken Sie auch, nee, das kann eigentlich gar nichts erfüllen, außer dem neutralen Element. Ich weiß nicht, was Ihre Intuition ist, aber wir schauen uns das gleich näher an. Jetzt kommt der angekündigte Normalisator. Da habe ich eine Bezugsgruppe G und eine Untergruppe, die jetzt der U heißt. Und dann besteht der Normalisator von U in G aus den Gruppenelementen, die bei Konjugation diese Untergruppe U festlassen und nicht wegbewegen. Jetzt müssen wir uns noch mal kurz erinnern, wie Konjugation funktionierte. Wenn ich ein Gruppenelement klein g habe, dann bewirkt das eine Abbildung von der Gruppe in sich selbst, indem ich damit konjugiere. Und damit zu konjugieren heißt, dass ich jedes Gruppenelement mir schnappe und dann von Ihnen aus gesehen von links mit dem Inversen von g verknüpfe und von rechts mit g selber. Auf die Art und Weise wird jedes Gruppenelement irgendwohin abgebildet und manche bewegen sich dabei weg und manche bleiben vielleicht da, wo sie sind. Ne? So ist Konjugation halt. Und jetzt kann ich das auf eine komplette Untergruppe anwenden, indem ich die Konjugation einfach mit jedem Element in der Untergruppe mache. Und auch dann kann ich wieder nachgucken bei den Elementen in der Untergruppe, gehen die irgendwo anders hin oder bleiben die in der Untergruppe. Und manchmal kommt es vor, dass die komplette Untergruppe bleibt, wo sie ist. Vielleicht tauschen die Elemente da drin so ein bisschen die Plätze, aber die Untergruppe als Ganze bleibt, wo sie ist bei Konjugation. Und immer dann, wenn das passiert, dann sagen wir, dass dann dieses kleine Element G, was die Konjugation macht, diese Untergruppe U normalisiert. Dieses G liegt im Normalisator von U. Man könnte also sagen, dass der Normalisator aus genau den Elementen besteht, die bei Konjugation die Untergruppe U nicht wegbewegen. So kann man sich das vorstellen. So, und jetzt komme ich zu den Gemeinsamkeiten von Zentralisator und Normalisator. Denn beide haben was mit Konjugation zu tun, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen so ein bisschen aussitzen. Der Zentralisator einer Untergruppe U besteht ja nach Definition, wir haben es vorhin noch mal wiederholt, aus allen U-Elementen, für die gilt, dass sie mit jedem Element klein U aus Groß U vertauschbar sind. Das heißt also, für alle U aus U ist G mal U gleich U mal G. Das möchte ich jetzt ein bisschen anders hinschreiben. Es sind alle G aus G mit der Eigenschaft, für alle U aus U ist. Und jetzt schreibe ich diese Gleichung anders. Und zwar schreibe ich die anders, indem ich von links die Gleichung mit G hoch minus 1 verknüpfe. Was passiert, wenn ich das mache? Hier auf der linken Seite geht das G weg und dann steht nur noch U. Auf der rechten Seite steht dann G hoch minus 1 mal U mal G. Oder in anderen Worten, U konjugiert mit dem kleinen G. Das heißt, ich kann das umschreiben zu U gleich U konjugiert mit G. Jetzt sehen wir also, dass der Zentralisator von der Untergruppe U in G aus den Gruppenelementen besteht, die bei Konjugation jedes kleine U aus U festlassen, jedes einzelne. Jetzt kommt der Normalisator. Der Normalisator besteht aus dem G aus G, für die gilt, dass die ganze Untergruppe bei Konjugation nicht wegbewegt wird. Und jetzt machen wir uns nochmal klar, was das eigentlich heißt. Das heißt nämlich, dass wir die Gruppenelemente angucken, bei denen für alle Elemente klein u aus groß u gilt, dass wenn ich da die Konjugation mit dem kleinen g drauf anwende, dass ich dann wieder in der Untergruppe u lande. Die Gemeinsamkeiten sind, dass wir eine Bezugsuntergruppe U haben und die große Gruppe G. Und wir suchen nach irgendwas, was irgendwas erfüllt mit Konjugation. Hier oben fordern wir, dass jedes kleine U bei Konjugation festgelassen wird. Es darf sich nicht wegbewegen. Hier unten fordern wir nur, dass es bei Konjugation wieder in der gleichen Untergruppe landet. Aber wir fordern nicht, dass es wirklich genau festgelassen werden muss. Das ist also ein kleines bisschen schwächer. Je nachdem, wie groß die Untergruppe U ist und wie viel Platz da ist, wo ich so hingehen kann, wenn ich mich festgelassen habe. Und hier ist ein Bild, das in die Jahreszeit passt. Stellen Sie sich eine Keksdose vor. Das ist die Untergruppe U. Jetzt komme ich bin jetzt ein Gruppenelement aus der großen Gruppe G. Im Zentralisator der Keksdose zu liegen heißt, ich darf sie aufmachen und reingucken und ich darf mir sogar die Kekse angucken, aber ich muss sie wieder genau da hinlegen, wo sie vorher waren. Im Normalisator zu liegen heißt, ich darf schütteln. Ich darf mir die Kekse angucken und sie anders wieder reinlegen. Hauptsache wieder die gleiche Keksdose. Ergibt es ein bisschen Sinn? Und jetzt sieht man, Kekse helfen immer. Und jetzt sieht man auch, dass diese beiden Konzepte etwas miteinander gemeinsam haben. Es geht nämlich darum, sich bei Konjugation nicht zu weit wegzubewegen. Aber die eine Bedingung ist ein bisschen schärfer als die andere. In dem einen Fall müssen wirklich alle Elemente genau da bleiben, wo sie sind. Und in dem anderen Fall dürfen die Elemente sich so ein bisschen bewegen, aber halt nicht zu weit weg. Das ist die Philosophie, die dahinter steht. Jetzt haben wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede rausgearbeitet. An einem Beispiel machen wir das gleich auch nochmal. Beim Zentrum, wie gesagt, haben wir keine Bezugsgruppe, um die es irgendwie geht, sondern alles hat nur mit der großen Gruppe G zu tun und es geht darum, ob man mit allem in der Gruppe vertauschbar ist oder eben nicht. Und wenn Sie sich das noch nicht so gut vorstellen können, macht nichts, wir schauen uns genau das jetzt in einem Beispiel an. Ich möchte nämlich jetzt mal... Vielleicht fangen wir wirklich mit dem Zentrum an. Beispiel Zentrum. Und ich bastel mal kurz eine kleine Gruppe. Die Gruppe heißt H. Und es wird eine Untergruppe von der symmetrischen Gruppe, wie so oft. Damit können wir jetzt ja schon ganz gut rechnen. Und die Untergruppe sieht so aus. Die wird erzeugt von... Moment, ich will nicht aus Versehen Ihre Übungsaufgabe lösen. Das geht. sagen wir mal, die wird erzeugt von 1, 2, 3 und von 4, 5 und von 4, 7. Und das ist eine Untergruppe von Syn 7. Das heißt, wir gucken uns die Elemente so an, wie wir die halt als Permutation aus der Syn 7 kennen. Und jetzt möchte ich das Zentrum von H anrufen. Das interessiert mich. Und ich suche Elemente, die da drin liegen. Ich erwarte jetzt noch gar nicht, dass wir das vollständig ausrechnen, aber ich suche nach Elementen im Zentrum von H. Im Zentrum von H liegt zum Beispiel erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich nach dem Zentrum gefragt werde, ist das vielleicht zufällig eine arische Gruppe? Denn wenn ja, dann ist das Zentrum arisch. Ist diese Gruppe arisch? Die Gruppe H? Da schütteln sie schon den Kopf, warum nicht? Aber es ist ja nicht die volle symmetrische Gruppe, es ist ja eine Untergruppe.
Nee, aber wenn man halt trotzdem was versucht.
Ihre Skepsis ist gut, die ist total angemessen. Aber wenn Sie mir wirklich begründen wollen, dass die Gruppe nicht arisch ist, dann brauche ich zwei Elemente, die nicht vertauschbar sind. Sehen Sie zwei?
Du kannst versuchen, ich habe jetzt nicht versucht.
Okay, dann ziehen Sie mal den Publikumsjoker. Es melden sich nämlich noch mehr Leute. Ja?
Weil die rechtsseitige Transposition mit 4 drin können, also sind nicht arisch.
Sind nicht vertauschbar.
Ja.
Genau. Elemente sind nicht arisch, Gruppen sind arisch oder nicht, aber Elemente können vertauschbar sein oder nicht. Und ich glaube, das meinten Sie. Und ja, Sie haben richtig geguckt. Diese beiden Transpositionen hier, die sind nicht vertauschbar. Je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die verknüpfe, kommen da zwei verschiedene Dreizüge raus. Deswegen ist die Gruppe nicht arisch, denn wir haben etwas gefunden, was nicht vertauschbar ist. Okay, der Instinkt war also gut. Und das Zentrum ist deswegen nicht alles. Es gibt irgendwelche Elemente, die nicht im Zentrum liegen. Zum Beispiel haben wir jetzt schon herausgefunden, dass das Element nicht im Zentrum liegt, denn wenn es im Zentrum wäre, wäre es ja mit allen vertauschbar, ist es aber nicht. Genauso liegt dieses Element nicht im Zentrum, denn sonst wäre es mit allen vertauschbar, ist es aber nicht. Jetzt können wir uns noch bei diesem Element fragen, ob das vielleicht im Zentrum liegt, und dann kann man ja auch noch Sachen basteln aus diesen Erzeugern und gucken, ob die im Zentrum liegen. So, das heißt, wir können da jetzt wirklich viel rumrechnen. Ich möchte mir erstmal nur dieses Element hier vorne angucken und möchte mich fragen, ob das im Zentrum liegt und wenn ja, wie wir das rausfinden können oder begründen können. Vielleicht machen wir erstmal ein kurzes Stimmungsbild. Wer von Ihnen glaubt, dass dieser Dreizyklus hier vorne im Zentrum von H liegt? Wer glaubt, dass der mit allem vertauschbar ist? Das sind viele. Wer glaubt, dass das nicht so ist? Da gibt es auch ein paar Leute. Und dann gibt es noch die, die sich nicht sicher sind oder denen es egal ist. Wie finden wir raus, ob der Dreizyklus im Zentrum liegt? Ein paar glauben ja, dass es so ist. Wie haben Sie sich das denn überlegt? Wie würden Sie das jetzt begründen? Ja?
Also ich weiß nicht, ob das so ein Element fremd ist für Zyklen, aber es gibt keine...
Wozu ist das Element fremd?
Also 1, 2, 3 sind nicht zu sehen in die andere Zyklen, okay, die man hat. Das heißt,
dieser Dreizyklus ist elementfremd zu...
Zu alle anderen...
Zu den beiden Elementen hier. Okay. Ich lasse es hier mal offen und rechne los. 1, 2, 3 ist, ich folge mal Ihrem Argument, ist die Elementfremd zu 4, 5 und 4, 7. Das heißt, mit den beiden ist es schon mal vertauschbar. Das ist gut. Elementfremd ist gut an der Stelle. Ist das Element auch mit sich selber vertauschbar? Ja, ne? Immer. Gruppenelemente sind immer mit sich selber vertauschbar, ja klar. Und mit allen Potenzen und so. Das heißt also, das Element ist mit sich selbst vertauschbar, mit den anderen beiden Leuten auch und deswegen auch mit allem, was ich aus diesen Elementen basteln kann. Denn, ne, wenn ich jetzt in dem Erzeugnis rumrechne, kombiniere ich ja einfach nur diese Elemente, schreibe die hintereinander, vielleicht irgendwelche Potenzen oder Inversen, aber ich kann immer nur Dinge basteln, die irgendwie aus diesen Bestandteilen bestehen. Produkte davon und sowas. Und mit all diesen Sachen ist 1, 2, 3 vertauschbar. Deswegen liegt es wirklich im Zentrum der Gruppe. Und wir haben auch gesehen, wie man es begründen kann. Wir haben nämlich gesehen, dass man zeigen kann, dass etwas im Zentrum einer Gruppe liegt, wenn die Gruppe auf diese Art und Weise gegeben ist, mit Erzeugern, indem man nachweist, dass das Element mit allen Erzeugern vertauschbar ist. Das reicht. Also nochmal, wenn ich mit allen Erzeugern vertauschbar bin, dann bin ich mit allem in der Gruppe vertauschbar. Ich liege also im Zentrum. Also kann ich jetzt hier ergänzen, im Zentrum von H liegt zum Beispiel der 3 zu plus 1, 2, 3, 4, 5, liegt nicht im Zentrum von H, denn jetzt könnte ich ein Beispiel nehmen, wir haben vorhin darüber geredet, diese beiden sind nicht vertauscht. Wenn ich Sie in der Übungsaufgabe oder Prüfung nach sowas frage, dann häufig in dieser Form. Also das kann also eine Frage sein wie, ist das Zentrum die ganze Gruppe? Und dann wissen Sie jetzt, ich muss gucken, ob die Gruppe arisch ist. Okay, hingucken haben wir jetzt gesehen. Oder besteht das Zentrum nur aus dem neutralen Element oder liegt da noch irgendwas anderes drin? Und dann können Sie gucken und haben jetzt eine Möglichkeit gesehen, wie man auf so eine Idee kommen kann, indem man nämlich schaut, womit die Erzeuger vertauschbar sind oder halt nicht. Und jetzt haben Sie eine mögliche Argumentationslinie. Hier kann man sogar zeigen, was das Zentrum ist. Man kann wirklich beweisen, dass das Zentrum das Erzeugnis von diesem 3-Zyklus ist. Das heißt, das Zentrum hat Ordnung 3, die ganze Gruppe hat Ordnung 18, wenn ich das richtig sehe. Das Zentrum ist also vergleichsweise klein. Aber ich würde Sie in der Prüfung gar nicht so tiefgehend fragen. Es würde sehr lange dauern, das jetzt zu begründen. Ich möchte ja nur sehen, ob Sie verstanden haben, was das Zentrum ist und ob Sie entscheiden können, ob ein Element da drin liegt oder nicht. Hat das Beispiel dafür geholfen, dass Sie sich jetzt solche Fragen vorstellen können? Dann möchte ich als nächstes nämlich auf Normalisator und Zentralisator gucken. Und ich denke, dass ich... Ich möchte die gleiche Gruppe H benutzen. Und die große Gruppe ist jetzt Sym 7, also G. Und wir können ja mal Elemente sammeln, die im Normalisator von H liegen oder halt nicht. Und erstmal üben wir nur das. Das passt dann auch zu den Übungsaufgaben so ein bisschen. Und sowas mache ich auch in Prüfungen total gerne. Und im Staatsexamen. Jetzt nicht mehr, jetzt kommt ja keine Gruppentheorie mehr vor. Schade eigentlich, das waren immer tolle Staatsexamensaufgaben. So, hier liegt das im Normalisator, liegt das im Zentralisator oder schreiben Sie mal irgendwelche Bahnen hin oder so, das war immer toll. Na gut, jetzt fertig. Macht nichts, wir üben das jetzt hier für die Prüfung im Normalisator von H in G. Liegen zum Beispiel, und jetzt möchte ich mit Ihnen Elemente sammeln, die da drin liegen, und wir gucken mal, wie es geht. Und ich möchte auch Elemente sammeln, die da nicht drin liegen. Aber liegen nicht im Normalisator. So, jetzt bin ich gespannt, ob das eine Frage ist oder ein Vorschlag.
Also, das ist eine Frage, ändert sich da gegebenenfalls die nächsten Jahre noch mal was dran?
Nö.
Vorlesung, was im schlechtesten
Fall
nicht?
Nee, dieser Teil hier ist ja Wahlpflicht und das wird dann nicht mehr vorkommen. Ab dem nächsten Durchlauf Arbeit unter Aufsicht kommt das nicht mehr vor, sondern das war jetzt das letzte Mal. Wenn es jetzt überhaupt vorkam, ich erinnere mich nicht mehr, ich verdränge das immer alles sofort. So viele Prüfungen. Ab jetzt ist es dann so, dass nur noch Algebra 1 im Staatsexamen bei der Arbeit unter Aufsicht vorkommen. Das heißt Ringe und Zeichentheorie und es gibt dann keine Gruppentheorieaufgaben mehr. Jedenfalls keine Gruppentheorieaufgaben, die quasi Gruppentheorie zum Schwerpunkt haben. Klar kann das Wort Gruppe noch irgendwo vorkommen oder dass man gefragt wird, ob irgendwas eine Gruppe ist, aber dann wäre es im Kontext der anderen Fragen. Zum Beispiel bei einem Ring, da bilden ja bei einem kommutativen Ring mit 1, also da wo Einheiten definiert sind, da bilden ja die Einheiten eine Gruppe bezüglich der Multiplikation. Sowas kann ich im Staatsexamen fragen, denn das gehört nur zur Ringtheorie. Das ist keine Gruppentheorie im Sinne von, wenden Sie meinen Satz von Südorf an oder so. Es wird keine expliziten Gruppentheorieaufgaben mehr geben ab der nächsten Runde. Beantwortet das die Frage?
Ja. Ich Also es ändert sich auch nichts mehr, was jetzt mit IGB 1 bekommt und was mit IGB 2 bekommt?
Nee, erstmal nicht. Ich habe das jetzt ja einmal ausprobiert, dachte zwischendurch, es sei eine blöde Idee. Inzwischen finde ich, dass es eine sehr gute Idee ist. Und wenn es da jetzt nicht am Ende irgendwie noch knallt oder Riesenbeschwerden gibt oder so und die mündlichen Prüfungen auf einmal ganz schrecklich sind, wenn das alles nicht passiert, dann bleibt es so. Ja. Das war ja der Plan, das einmal umzustellen und dann hoffentlich so zu lassen. Jetzt sind wir aber weit vom Thema abgekommen. Wir sind beim Normalisator der Untergruppe H von G und wir müssen uns daran erinnern, was da bei Konjugation passiert. Wir hatten ja letztes Mal so einen Trick angeschaut, wie man bei Permutationen gut mit der Konjugation arbeiten kann, ohne diese ganzen kleinen Rechnungen alle so hinzuschreiben. Jetzt die Frage, ob Sie sich das alle noch gemerkt haben. Ich gebe Ihnen mal ein Element als Beispiel und Sie gucken. Mein erstes Element ist die Transposition 1, 2. Liegt hier ein Normalisator von H? So, da sehe ich jetzt Kopfschütteln. Dass die da nicht drin liegt, würde ja bedeuten, dass die Untergruppe H, wenn ich mit 1, 2 kombiniere, wegbewegt wird. Vielleicht nicht alle Elemente, aber mindestens ein paar. Also muss ich jetzt gucken, was mit der Untergruppe H passiert, wenn ich mit 1, 2 kombiniere. Und um das nachzugucken, gucke ich mir wieder die Erzeuger an. Was passiert mit denen, wenn ich mit 1, 2 kombiniere? Also machen wir das doch mal. Hier ist unser kleiner Schmierzettel. Erster Erzeuger konjugiert mit 1, 2. Was kommt raus? Haben wir letztes Mal geübt. Sie müssen das nur auf die Einträge anwenden. Was kommt raus?
2, 1,
2. 2, 1, 2. Also 1, 2, 2. Liegt das in H? Wir müssen ja nur die Frage beantworten, ob wir beim Konjugieren da rausfliegen oder ob wir drin bleiben. Und deswegen frage ich mich immer nach so einer Rechnung, liegt das, was rauskommt, noch in der Untergruppe H, mit der wir angefangen haben? Was denken Sie? Liegt es da drin? Wieso? Es steht da zumindest nicht.
Weil das ist das Inverse von 1, 2.
Ah, genau. Nur weil es da nicht steht, heißt das nicht, dass es nicht in der Gruppe liegt. Wir haben doch das Erzeugnis von diesen Leuten. Und das Erzeugnis ist abgeschlossen unter Verknüpfung und Inversenbildung und all diesen Dingen. 1, 2, 2 ist das Inverse von 1, 2, 3. Natürlich liegt das in dieser Untergruppe, deswegen haben wir hier kein Problem. Das Element wurde zwar wegbewegt, aber es wurde nicht aus der Untergruppe H rausgeworfen. Wir sind immer noch in der gleichen Keksdose. Gut, nächster Erzeuger, 4, 5. Was passiert, wenn ich den kombiniere mit 1, 2? Was kommt raus? Sie müssen rechnen, ich rechne hier jetzt gerade gar nicht. Sie müssen das machen und mir sagen, ja.
So. 4 hoch 1, 2 und 5 hoch 1, 2 sind die gleich, also sie waren nicht, sind Textpunkte bezüglich 1, 2 und dann das 4, 5.
Genau, oder wir können wieder so argumentieren, wie Sie es vorhin schon gemacht haben, die sind elementfremd, dann passiert bei Konjugation nichts, also kommt das gleiche Element raus und das liegt in H, das können wir sehen. Dann haben wir den letzten Erzeuger, 4, 7 konjugiert mit 1, 2, was kommt da raus? Da wird jetzt schon so abgewogen, sagen Sie es mir trotzdem.
Wieder
4, 7 aus dem gleichen Grund. Das heißt, bei allen Leuten war es so, dass wir bei Konjugation wieder in der Untergruppe H gelandet sind und deswegen wird die ganze Untergruppe H bei Konjugation mit dem Element 1, 2 nicht wegbewegt. Da verändern sich zwar ein paar Elemente, wie wir jetzt gesehen haben, aber die Untergruppe selber wird nicht wegbewegt. Deswegen sind wir tatsächlich im Normalisator. Und jetzt haben wir auch gesehen, wie man das nachweisen kann. Wir gucken uns die Erzeuger an und schauen, was mit denen passiert. Hat denn jemand von Ihnen eine Idee für ein Element, was nicht im Normalisator liegt? Also sehen Sie irgendwie, was haben Sie so eine Idee, wie man jetzt weggeht beim Konjugieren? Also richtig weg? Raus aus der Keksdose? Ja?
Das, was quasi eine Sechse im Artikel
Also bei alles bin ich ja immer vorsichtig, aber wenn Sie mir etwas Konkretes sagen und mir dann noch die Idee erklären, dann bin ich bei Ihnen. Sagen Sie mal ein Element, bei dem Sie glauben, dass es
1,
6. Probieren wir aus. 1, 2, 3 konjugiert mit 1, 6. Was kommt da raus? 2, 3,
6.
2, 3, 6. Und wenn Sie mir jetzt noch erklären, warum das definitiv nicht in Haar liegen kann, es gibt eine kurze Erklärung und vielleicht sind Sie so drauf gekommen, da bin ich jetzt gespannt. Warum liegt das nicht in Haar?
Sex kommt ja nicht in irgendeinem Zyklus aus dem Zyklus von Haar vor. Also kann nicht auf die Sex oder irgendeine Sexkurse vorstellen.
Genau, machen Sie es mal noch knackiger. Also das zu sagen, die Sex kommt in keinem der Zyklen vor, naja. Aber wenn Sie sich jetzt mal die Bahnen von Haar zum Beispiel angucken, wie verhält sich da die Sex? Wollten Sie das sagen?
Ja.
Ja, dann dürfen Sie es jetzt erklären. Wie wollten Sie es erklären?
Also meinen Sie, dass es keinen Sex an der Elementen von der Erzeugnis gibt? Also die Zyklen enthalten keinen Sex, damit ist Sex ein Fixpunkt. Und
das Wort Fixpunkt, das ist entscheidend.
Alleine in so einem Land zu bleiben.
Genau. Nur das macht es halt knackiger und klarer, deswegen möchte ich das gerne kombinieren. Sie haben ja genauso angefangen, die Sex kommt da nirgends vor bei diesen Erzeugern. Und der Zwischenschritt, der mich dann überzeugt hätte, danke dafür, ist, deswegen ist Sex ein Fixpunkt von H. Aber wenn dieses Element in H läge, wäre Sex kein Fixpunkt mehr, würde man ja sehen, dass es auch was anderes bewegt werden kann. Deswegen ist dieses Element nicht in H, das ist eine viel bessere Begründung als das kommt, die 6 kommt da nicht vor und ich kann das deswegen nicht basteln. Denn das ist immer so ein bisschen schwammig. Vielleicht sieht man es nicht. Aber das mit dem Fixpunkt, das ist sofort überzeugend. Also nochmal, wenn Sie Ideen haben wollen für etwas, was nicht im Normalisator liegt, dann gucken Sie mal, ob die Bahnenstruktur der Gruppe Ihnen da vielleicht eine Idee gibt. In diesem Fall klappt es mit einem Fixpunkt. Und man konjugiert halt mit etwas, was das kaputt macht, sodass es plötzlich kein Fixpunkt mehr wäre, wenn das Element bei Konjugation da drin landet. Damit machen Sie mich auch in der Prüfung sehr glücklich mit solchen Argumenten. Einfach weil es eine Kombination ist aus Rechnen und Argumentieren. So, wem ging das zu schnell? Wer braucht jetzt noch was? Ja?
Ja, weil Sie gesagt haben, es sind nicht alle Reflexe, alle Zyklen. Welcher würde denn da schief gehen, weil das ist ja die einzige Zahl, die.
In dem Fall funktioniert das, weil bei 7 Schluss ist, weil wir in Version 7 argumentieren. Ja. Aber wenn wir jetzt in einer größeren Gruppe wären.
Dann wäre es zum Beispiel 6.
Dann könnte man, ja, deswegen habe ich diese Einschränkung gemacht. Ne? Aber möglicherweise hatten Sie das schon mit berücksichtigt. Ich will mich gar nicht beschweren. Ich finde die Idee sehr gut, so anzufangen. Man muss nur einmal aufpassen vorher und gucken, wie groß ist die Bezugsgruppe und muss ich da das vielleicht geschickt wählen. Also wenn wir jetzt mal so unter uns darüber reden. Geschickt ist natürlich zu gucken, was für Elemente werden da bewegt. Sich die Bahnen hinzuschreiben, ist immer eine gute Idee. Und wenn man dann Fixpunkte sieht, dann weiß man, okay, wenn ich jetzt hier so einen einzelnen Fixpunkt habe, und es gibt auch nur den und keinen anderen, und ich kombiniere das jetzt mit irgendwas aus einer der anderen, aus den größeren Bahnen, und konjugiere damit, dann wird es sehr wahrscheinlich schief gehen. Das ist eine gute Intuition für den Anfang, um nach solchen Elementen zu suchen. Machen Sie es einfach. Ne? Gucken Sie nach Transposition oder Dreizyklen oder sowas. Und es reicht, wenn ein Erzeuger beim Konjugieren rausgeworfen wird. Dann sind Sie fertig. Sie müssen sich die anderen Erzeuger nicht mehr angucken. In dem Moment, wo Sie eine solche Rechnung haben und dann begründen können, warum das nicht in H liegt, nach dieser Begründung werden Sie natürlich fragen, dann wissen Sie, dass das Element nicht im Normalisator liegt. Und ich möchte jetzt gerne noch so ein Element sprechen. Sagen Sie mir mal noch ein Element und es kann mit der gleichen Argumentation sein, es kann mit einer anderen Argumentation sein, die gleiche Idee, mit der 6 vielleicht gibt es ja auch noch was anderes, was Ihnen einfällt, was auch nicht funktioniert. Es wäre eine Ecke subtiler, aber warum nicht? Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich möchte gerne noch ein anderes Element hören, was auch nicht im Normalisator funktioniert. Und das war es noch nicht. Es gibt danach noch eine fortgeschrittene Frage. Ja. 1,7. Okay, gucken wir mal. Warum glauben Sie, dass 1,7 vielleicht funktioniert? Warum glauben Sie, dass wir damit rausfliegen bei Kombinationen? Bevor wir rechnen, was war Ihr Gedanke?
Ja, 1, 2, 3, 4, 7 sind ja dann Anfang. Aber ja. Wenn wir jetzt quasi mit 1,7 konjugieren, dann verbinden die sich quasi, beziehungsweise die Bahn der 7 wird länger wahrscheinlich.
Ah, Sie wollen auch wieder die Bahn manipulieren. Also diesmal nicht Fixpunkt und andere Bahn, sondern einfach zwei von den längeren Bahnen. Gute Idee, probieren wir es aus. Ne? Also der Verdacht ist jetzt, 1,7 liegt vielleicht auch nicht im Normalisator. Und jetzt konjugieren wir einfach mal die Elemente und schauen nach. 1,7 237. Die Zahlen kommen da alle vor. Auf den ersten Blick ist nicht klar, ob das ein H liegt oder nicht. Müssen wir gleich mal drauf gucken. Aber ich lasse es mal für den Moment so stehen. Was ist mit den anderen beiden? 4, 5. Von den Werten 1, 7. Wie ist das? Was kommt daraus? Ja? Ein H, 4, 5. Genau, das sind die Momentfremden. Und dann habe ich noch 4, 7. Auf den ersten Blick auch nicht klar, ob das da drin liegt, denn wir dürfen ja nicht vergessen, man kann in Hart diese Erzeuger nehmen und kann da alle möglichen Kombinationen draus bilden. Das heißt, da kommen haufenweise Elemente raus, die wir nicht sehen, die stehen ja nicht. Erstmal können wir also nicht wissen, ob zum Beispiel 1, 4 da drin liegt. Wir müssen jetzt ausprobieren, aber zum Glück haben wir andere Argumente, zum Beispiel das mit den Bahnen. Da haben Sie ja vorhin damit angefangen, so sind Sie ja drauf gekommen. Wenn diese Elemente in Hart liegen, dann müssen Sie die Bahnen, die H hat, auf der Menge 1 bis 7, respektieren. Denn das sind ja die Bahnen von H. Wenn ich in H liege, muss ich diese Bahnenzerlegung respektieren. Also gucken wir mal, welche Bahnen hat denn H auf der Menge 1 bis 7? Wir hatten schon den fixen 6. Wie sehen die anderen Bahnen aus? Da müssen wir jetzt nur wieder auf die Erzeuger gucken und was die machen. Was ist zum Beispiel die Bahn von 1? Was liegt da drin? Ja. 1, 2, 3, das sehe ich über den 3-Zyklus da vorne. Die anderen beiden Erzeuger machen mit der 1 nichts und mit der 2 und 3 auch nicht, deswegen ist die Bahn dann fertig. 1, 2, 3, super. Dann kommt die 4. Wie sieht die Bahn von 4 aus? Ja.
4, 5, 7.
Gleiche Idee, da habe ich diese beiden Erzeuger. Genau, und nichts anderes wird da irgendwie noch hin bewegt. Und dann war dazwischen noch irgendwo die Zahl 6, die ist ein Fixpunkt. Und jetzt habe ich alle 7 Zahlen ausgeschöpft. Ich habe also 2 Bahnen in den 3. Und diesen einen Fixpunkt. Und jetzt kommt die gute Idee, die wir hier hatten, mit dem Element 1,7. Wenn wir nämlich mit 1,7 konjugieren, dann kommt da zum Beispiel das Element 2,3,7 raus, was plötzlich diese beiden Bahnen verbinden würde. Wenn das in H läge, dann wären diese Bahnen, also die von 1 und die von 4, nicht getrennt, sondern das wäre die gleiche Bahn, die wäre länger. Also geht das nicht, also kann das nicht in H liegen. Und wir haben mit Bahnen argumentiert. Ziemlich clever, oder? Gute Idee, vielen lieben Dank. Ja.
Das Beispiel ist jetzt keine transitive Operation, oder?
Sehr gute Frage, können Sie selbst beantworten. Was würde transitive Operation bedeuten? Wie würden dann die Bahnen aussehen?
Es gibt die Implikation, dass die Definition ist, es gibt nur eine Bahn.
Richtig, bei transitiver Operation gibt es nur eine Bahn. Ist das hier so?
Nö.
Nö, also ist die Antwort auf Ihre Frage nö.
Ja. Wie kann man in der Rechtlichkeit von Gruppen auf Transitivität schließen?
Das war ein Können wir gerne. Wir haben ja nachher auch eine Fragestunde, Nikolaus Fragestunde. Da können wir gerne ein bisschen tiefer einsteigen oder am Ende oder beim Rückblick oder so. Aber das mache ich jetzt noch nicht beantworten. Es gibt Resultate der Vorlesung, die Ihnen was dazu sagen. Das müssen Sie nur finden. So. Jetzt haben wir schon richtig viel gesehen und richtig viele gute Tricks und Argumente. Ich wiederhole noch mal kurz. Wir haben jetzt was gesehen, was im Normalisator liegt. Ich habe gleich noch eine fortgeschrittene Frage dazu. Und wir haben zwei Elemente gefunden, die nicht im Normalisator von H liegen. Und wir hatten zwei leicht unterschiedliche Argumente, über die ich mich jetzt noch mal sehr freuen möchte. Das eine Argument war was mit einem Fixpunkt, der nicht respektiert wurde. Das andere Argument war eins mit den anderen Bahnen, mit denen der Länge 3, die dann sonst plötzlich zu einer langen Bahn geworden wäre. Super, toll, dass Sie auf sowas gekommen sind, freut mich sehr. Fortgeschrittene Frage. Sehen Sie ein Element, was im Normalisator von H liegt, aber nicht im Zentralisator? Können wir hier wirklich den Unterschied einmal sehen?
Also, nicht im Zentrum.
Ah, bisschen clever. Sie nehmen was aus der Unterhose selber, weil dann klar ist, dass es im Normalisator liegt. Da müssen wir nichts nachprüfen und wir müssen nur gucken, ob es im Zentralisator ist, also im Zentrum der Gruppe.
Also Zentrum und Zentralisator
sind nicht das Gleiche, aber, oh, ich freue mich schon wieder. Wieso macht sie das so gut? Das ist total cool. Das ist sonst nie so, dass bei dem Thema alle das so gut machen. Okay, Moment. Ich meine, kurz auf Ihre Frage eingehen. Ich habe Ihre Hand gesehen. Auch nicht. Ich komme da gleich hin. Also, falls Sie machen ja was Spezielles. Sie schnappen sich ja was aus H. Das ist was Besonderes. Falls ein kleines H aus H ist und H im Zentralisator von H und E liegt, ups, so, dann behaupte ich, liegt dieses Element im Zentrum von H. Und das begründen wir jetzt kurz zusammen. Also, erstens bin ich aus H selber. Zweitens liege ich im Zentralisator. Ich bin also mit allem, was in H liegt, vertauschbar. Aber wenn ich in H liege und mit allem in H vertauschbar bin, dann bin ich nach Definition im Zentrum von H. Wir könnten also jetzt Ihren Vorschlag nehmen und könnten gucken, beim Element 4,5 haben Sie, glaube ich, gesagt, ne? 4,5 liegt in H und liegt deswegen im Normalisator von H, denn eine Untergruppe liegt immer in ihrem eigenen Normalisator drin. Klar, bei Konjugation mache ich ja nichts mit den Elementen aus der Untergruppe selber. Da kann sich die nicht wegbewegen. Aber ich bin eventuell nicht im Zentralisator, weil ich ja vielleicht nicht mit allen Elementen vertauschbar bin. Und 4,5 ist ein super Beispiel. 4,5 ist nicht im Zentrum, das haben wir uns vorhin ja sogar überlegt. Aber 4,5 liegt in der Untergruppe H und deswegen auch im Normalisator. Das ist ein tolles Beispiel. Sehr schön. Hatte noch jemand eine andere Idee? Und sogar eine Frage, genau.
Also, von dem da habe ich jetzt den unteren Satz nicht verstanden. Also, wenn
das, welchen?
H, wenn das H aus H ist.
Also, wenn H aus der Gruppe H kommt und gleichzeitig noch an diesem Zentralisator liegt, ja, dann behaupte ich, liegt es im Zentrum von H. Brauchen Sie dafür nochmal das Argument?
Achso, aber das hat ja jetzt nichts mit der anderen Frage zu tun.
Doch, in gewisser Weise schon. Denn ich habe ja nach einem Element gesucht, was nicht im Zentralisator liegt. Und dann haben wir jetzt halt kurz überlegt, angenommen, es läge doch da drin, dann läge es ja in H und im Zentralisator, also im Zentrum. Aber da oben haben wir beschrieben, dass das Element nicht im Zentrum liegt. Und wir haben auch begründet, warum. Das heißt, ich habe quasi so einmal um die Ecke gedacht und habe das benutzt. Außerdem wollte ich das einmal anschreiben, weil es für Sie vielleicht hilfreich ist. Denn wenn man nach Elementen sucht, im Normalisator und außerhalb des Zentralisators, dann hat man ja zwei Möglichkeiten, wo man gucken kann. Man kann innerhalb der Gruppe gucken und man kann außerhalb der Gruppe gucken. Und dieser Satz bezieht sich darauf, was los ist, wenn man innerhalb der Gruppe guckt und was einem da hilft. Man könnte aber auch außerhalb der Gruppe haben, schauen. Also man kann durchaus beides haben.
Wir hätten noch das 1, 2, das hatten wir auch schon.
Super, ich habe gehofft, dass jemand das sieht. Danke. 1, 2 hatten wir uns vorhin angeschaut, liegt im Normalisator. Aber gleichzeitig haben wir hier ein Element gesehen, das wegbewegt wird. Und es wird innerhalb der Gruppe wegbewegt. Deswegen passiert im Normalisator nichts. Aber es liegt nicht im Zentralisator, denn ansonsten müsste es ja jeden Erzeuger auf sich selbst abbilden. Der Kombination. Ja, super, das ist ein anderes Beispiel. So, jetzt haben wir es richtig ausführlich besprochen. Und da Sie schon so viele gute Ideen dazu hatten, gehe ich davon aus, dass Sie das Konzept jetzt schon so halbwegs angenommen und verdaut haben. Wo haben Sie denn jetzt noch Fragen? Wir steigen dann gleich wieder in die Theorie ein, aber wenn wir jetzt so auf die Beispiele schauen, wo sind dann jetzt noch Fragen? Ich bin so gespannt. Vielleicht werden Sie der erste Jahrgang, wo das in der Prüfung richtig gut läuft. Das wäre total cool. Da würde ich total feiern. Dann schauen wir jetzt, wie es weitergeht. Nachdem wir das jetzt so ausführlich besprochen haben. Das Gute ist, dass vielleicht nach diesen Beispielen und auch nach diesen kleinen differenzierten Argumenten mit der Konjugation es Ihnen leichter fällt, jetzt zu sehen, wie man theoretisch argumentiert, also abstrakt und nicht in einer konkreten Gruppe. Ich wiederhole die Definition jetzt nicht nochmal, sondern nur so ein paar Sprachregelungen. Beim Zentralisator hatten wir ja auch schon darüber gesprochen. Wir haben einmal diese Menge von Elementen, also den Zentralisator, Und wenn man da drin liegt, dann sage ich zum Beispiel, das Element zentralisiert genug oder zentralisiert X oder die sind miteinander vertauschbar oder so. Genauso sage ich beim Normalisator auch manchmal sowas wie, ja, das Element liegt im Normalisator oder ich sage, das Element normalisiert die Untergruppe oder lässt die invariant oder lässt die bei Konjugation fest oder irgend sowas. Und das ist immer das Gleiche gemeint. Das ist immer gemeint mit dem Normalisator. Dann haben wir einen Spezialfall. Wenn der Normalisator einer Untergruppe die ganze große Gruppe ist, dann ist die Untergruppe ein Normalteil. Das heißt, so kommen wir zurück zu einem Konzept, das wir schon kennen. Das ist der eine Extremfall. Der Normalisator ist so groß, wie er nur sein kann. Und wir haben auch gerade schon zumindest ein bisschen gesehen, was eine untere Schranke ist. Wie groß ist der Normalisator immer mindestens? Was liegt immer da drin? Was bildet also quasi eine untere Schranke? Die Untergruppe selber, ganz genau. Und jetzt kann ich, Ihnen gleich die nächsten paar Tipps geben. Wenn ich also jetzt eine Untergruppe U habe von U und ich möchte mich dem Normalisator von U nähern irgendwie. Und vielleicht frage ich Sie in der Prüfung sowas wie, ja, können Sie das irgendwie einschränken? Können Sie mir über die Größe irgendwas sagen? Dann können Sie nach dem, was wir jetzt wissen, schon mal sagen, naja, U liegt da drin. Und das liegt in G. Mit Lagrange kann ich jetzt also über die Ordnung was sagen, wenn alles endlich ist. Und bei mir ist ja immer alles endlich, wissen Sie ja. Das heißt also, dass die Ordnung des Normalisators ein Teiler sein muss von der großen Gruppenordnung und gleichzeitig muss es teilbar sein durch die Ordnung von U. Und je nachdem, wie groß U ist, haben Sie vielleicht gar nicht so viele Teiler dazwischen, also zwischen der Ordnung von U und der großen Gruppe zur Verfügung. Dann können Sie es schon mal einschränken und können mir dann sowas sagen wie, naja, also mit Lagrange kann ich das schon mal einschränken hier auf diese 5 Zahlen, meinetwegen. Prima, gut. Ja, vielleicht finden wir ja ein Element, was im Normalisator liegt und nicht in U und können es dann von der Einschränkung auf eine konkrete Zahl bringen. Zum Beispiel. So könnten Sie dann da rangehen. Und wer hat das jetzt ja geübt? Wie kann man erkennen, ob etwas im Normalisator liegt? Und dann könnte man so da rangehen. Das heißt also, hier haben wir eine erste Abschätzung. Ich schreibe mal dazu Lagrange, damit Sie das irgendwie im Hinterkopf haben. Ja, man kann auch manchmal Sachen so einschätzen erstmal. Und der Punkt für mich ist dann, wenn ich sowas frage, können Sie das verknüpfen? Oder sind die verschiedenen Teile der Vorlesung so isolierte Inseln? Und das ist ein Moment, in dem Sie zeigen könnten, dass Sie verstanden haben, dass man hier so eine Untergruppenbeziehung hat und dass man über den Satz von Lagrange deswegen auch Aussagen über die Ordnung dieser Gruppen machen kann und dass man deswegen einschränken kann, was da möglich ist. Das wäre also eine schöne kleine Argumentationslinie, um Verknüpfung zu zeigen. Das nächste Resultat ist total abstrakt. Da steht einfach nur haufenweise abstrakter Kram drin und der steht da, damit es irgendwo steht, wir es zitieren können und uns danach nicht mehr darum kümmern müssen. Das ist der Sinn dieses Lemmas. Also wirklich so ein technisches Lemma mit dem Motto, dann wissen wir es einmal und müssen danach nie wieder im Einzelfall solche Sachen nachrechnen, sondern wir können es immer einfach darauf beziehen. Und hier ist das, was in diesem technischen Lemma steht. Die Abbildung, die jedem Gruppenelement die davon bewirkte Konjugationsabbildung zuweist, ist ein Gruppenhomomorphismus. Und zwar von der Gruppe, in der wir starten und wo wir rechnen, hinein in die Automorphismengruppe und die beiden Verknüpfungen sind einmal die Verknüpfung in der Gruppe G und einmal die Hintereinanderausführung von Abbildungen. So. Wenn wir einen Homomorphismus haben, dann können wir uns ja so Fragen stellen wie, was ist der Kern, was ist das Bild, Homomorphiesatz, bla bla bla. Der Kern steht da auch. Der Kern dieser Abbildung, die Konjugationsabbildung wird, ist, behaupte ich, genau das Zentrum der Gruppe. Und das ist der Durchschnitt über alle Zentralisatoren. Das letzte ist langweilig, aber das erste Gleichheitszeichen, das hat so ein bisschen in sich. Denn was bedeutet das, was da steht? Es bedeutet, dass wir wieder eine Verbindung herstellen können zwischen diesen Konzepten, hier stehen die drei Wörter, und der Konjugationsabbildung. Das Zentrum von G besteht genau aus den Gruppenelementen, die bei Konjugation nichts machen. Und zwar global nichts machen, auf der ganzen Gruppe nichts machen. In anderen Worten, Konjugation mit Zentrumselementen ist langweilig. es passiert nichts. Und die Zentrumselemente sind genau die Gruppenelemente, bei denen Konjugation langweilig ist. Und das ist eine Perspektive, die manchmal total helfen kann, weil man dann nämlich weggeht von, ich muss jetzt nachprüfen, ob ich mit jedem einzelnen Gruppenelement vertauschbar bin. Nein, man kann auch die Konjugationsbrille aufsetzen und gucken, ob die einem was sagt. Und dazu möchte ich Sie einladen. Bei diesen ganzen Wörtern möchte ich Sie immer wieder einladen, so eine andere Brille aufzusetzen, also eine Gruppenwirkungsbrille oder speziell die Konjugationsbrille, um zu gucken, ändert sich was? Habe ich dann eine andere Idee? Will ich jetzt vielleicht einen anderen Satz verwenden oder eine andere Rechnung machen oder so? Ne, ist eine Einladung. Sie können das annehmen, Sie müssen nicht. Dann kommt noch so ein bisschen anderer Kram. In dem Moment, wo wir gezeigt haben, dass das Zentrum der Kern von irgendwas ist, ist es natürlich automatisch ein Normalteiler. Und dann steht noch mehr Kram, über den ich einfach nachher nicht mehr reden will, sondern das wissen dann einmal. Zentralisatoren sind Untergruppen. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Teilnehmer, sondern es sind Untergruppen. Normalisatoren sind Untergruppen. Habe ich hier schon benutzt, als ich Ihnen erzählt habe, wie man es mit dem Satz von Lagrange verknüpfen kann. Wussten wir streng genommen noch nicht. Habe ich einfach mal behauptet. Überlegen wir uns dann gleich. Zentralisatoren sind auch Untergruppen. Zentralisatoren von Untergruppen liegen immer in den dazugehörigen Normalisator. Klar, ist eine stärkere Bedingung. Und es stimmt sogar noch mehr. Das wird eine Übungsaufgabe. Der Zentralisator einer Untergruppe ist nicht nur im Normalisator enthalten, sondern ist da drin sogar ein Normalteiler. Das heißt, hier kommt wieder die Konjugationsabbildung und sagt, ah, da passiert was Besonderes. Ja, und das alles zeigen wir jetzt. Interessant ist an diesem Lemma vielleicht, dass der Beweis ungefähr so lang ist wie das Lemma. Diese ganzen Aussagen, die da stehen, die nehmen sehr viel Platz ein, aber die Beweise sind immer ganz kurz. Wir müssen immer nur einmal so kurz eine Rechnung hinschreiben. Und gleichzeitig üben wir nochmal mit den Begriffen umzugehen. Ich lasse das deswegen auch mal stehen, dann können wir da gleich nochmal drauf gucken. Und auch hier denke ich, das ist gut investierte Zeit. Das ist so lustig. Wenn ich dann einmal pro Woche so festhalte, wie weit ich in den jeweiligen Vorlesungen gekommen bin, damit die Leute aus dem Team das wissen, auch für die Korrekturen so, das ist jetzt gerade wirklich mal so, ja, Algebra 1 hier, 10 Seiten weiter, bla bla bla, so, Algebra 2, ja, wir sind so 2 Sätze weitergekommen, weil wir zwischendurch so ausführlich über die Dinge reden. Okay, dann gucken wir uns den Beweis mal an von Lemma 3.20. Was ist denn da überhaupt zu tun? So herrlich mit dem Klingeln zwischendurch. Ich bin dafür, dass wir dann in 2 Wochen alle sind. Ja, die erste Aussage ist, dass da irgendwas ein Gruppenhomomorphismus ist. Also erinnern wir uns, die eine Gruppe ist G selber mit der Verknüpfung, die jetzt immer Punkt heißt. Die andere Gruppe ist die Automorphismengruppe von G und die Verknüpfung dort ist Stern, also die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, was wir da überhaupt zeigen müssen, dann kommt daraus, es ist egal, ob wir zuerst in der Gruppe G verknüpfen und dann gucken, was die davon bewirkte Konjugationsabbildung macht. Oder ob wir zuerst gucken, was die bewirkten Konjugationsabbildungen machen, dann sind das 2 Abbildungen hier und die führen wir dann hintereinander aus. Das müssen wir zeigen, dass da die Reihenfolge keine Rolle spielt. Was die Konjugationsabbildung macht, haben wir wiederholt. Deswegen kann ich mir jetzt einfach Elemente hernehmen. Und wir müssen jetzt leider die ganze Zeit das G so in einer Doppelidentität im Kopf haben. Die Gruppe G spielt hier jetzt immer 2 Rollen. Die eine Rolle ist die Menge, auf der irgendwas passiert und wo abgebildet wird. Und die andere Rolle ist die Menge der Elemente, die selber die Abbildung bewirken. G ist doppelt unterwegs. Wenn ich mir jetzt also diese Elemente hier schnappe, dann schnappe ich mir das kleine g als Element, was gleich abgebildet werden soll. Das heißt, hier betrachte ich g als Menge der Elemente, die auf dem was passiert. Und a und b sind die Gruppenelemente, die ich gleich Vermöge Konjugation als Abbildungen betrachten möchte. Schauen wir mal, ob das gut geht. Wie zeigt man, dass zwei Abbildungen gleich sind? Die Homomorphie-Eigenschaft sieht doch jetzt so aus, dass die von A bewirkte Konjugationsabbildung CA ich mache es andersrum. Wenn ich erst in der Gruppe verknüpfe, also wenn ich A mal B bilde und dann die davon bewirkte Konjugationsabbildung betrachte, C A mal B, dann möchte ich doch zeigen, es ist das gleiche wie CA Stern CB. Wie zeige ich das? Wie zeige ich, dass zwei Abbildungen gleich sind? In meiner Linienalgebra übe ich das immer ganz doll, da müssen das immer alle stimmig sagen, ganz laut zusammen. Aber ich weiß, dass nicht alle gut finden. Ja?
Ich glaube, da gibt es so drei Bedingungen. Also, wir müssen gleich einen Definitionsbereich haben, gleich einen Wertbereich und die gleiche Abbildungsvorschrift. Beziehungsweise.
Sie müssen das Gleiche tun. Ob man jetzt immer so eine Abbildungsvorschrift hat, ist ja die nächste Frage. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Und ja, danke, dass Sie alle drei Sachen gesagt haben. Das ist nämlich wirklich wichtig. Alle drei. Dankeschön. Gleicher Startbereich, gleicher Zielbereich und die Abbildungen müssen dasselbe tun. Gut, diese Konjugationsabbildungen starten alle in G und gehen auch nach G. Okay? Und jetzt müssen wir gucken, ob sie das Gleiche tun. Aber ich weiß ja, was die Konjugationsabbildungen machen. Das heißt, ich brauche doch jetzt nur noch ein Gruppenelement, worauf ich anwende, was die machen. Einverstanden? Wir haben hier ja sogar wirklich eine Vorschrift, nämlich von vorne mit dem inversen Verknüpfen und von hinten mit dem Element selber. Okay. Machen wir das. Ich bilde jetzt das kleine G ab und zwar einmal mit der linken Seite und einmal mit der rechten Seite. So. Wie sieht es aus, wenn ich mit A mal B konjugiere? Das ist ja das, was hier steht. Ne? C A mal B ist die Konjugationsabbildung, die vom Element A mal B auf der Gruppe gemacht wird. Und bei der Konjugationsabbildung war es ja so, wir haben dann später das immer weggelassen, nur das Element hingeschrieben. Und ich nehme dann das Element, schreibe vorne das Inverse davon hin, also a mal b hoch minus 1. Dann kommt das Element, das ich abbilden möchte. Und dann kommt das Element nochmal ohne Inverses dahinter geschrieben. So. Ist das erstmal okay? Dass das ist, was da passiert bei der Konjugation mit a mal b? Wir brauchen hier wirklich einmal dieses C und diese Notation, damit wir die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass wir diese Doppelidentität haben von Elementen, die abgebildet werden und Elementen, die selber Abbildung machen. Dann schreibe ich das jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar, indem ich diese Klammer hier bis hoch minus 1 auflöse mit der Held-Jacke-Regel, dann steht da B hoch minus 1 mal A hoch minus 1 mal B mal A mal B. Klammern brauche ich nicht, ist eine Gruppe, wir haben das assoziativ gesetzt. Jetzt kann ich aber in Gedanken Klammern setzen, und zwar einmal hier in der Mitte. Dann steht hier a minus 1 mal b mal a, was das gleiche ist wie g konjugiert mit a. Und dann steht draußen noch die Konjugation mit b. Also ist das g abgebildet mit ca, abgebildet mit cb. Oder in anderen Worten, g abgebildet mit ca Stern cb. Das ist die Homomorphie-Eigenschaft, konkret nachgerechnet, indem wir die beiden Abbildungen auf ein Gruppenelement angewendet haben und geguckt haben, ob wirklich das gleiche passiert. Also ist C ein Gruppenhomomorphismus. Dann gucke ich mir jetzt den Kern an. Nach Definition besteht der Kern eines Homomorphismus aus allen Elementen, die im Zielbereich beim Neutralelement landen. Jetzt müssen wir uns also nochmal angucken, was der Zielbereich war. Das war die Automorphismengruppe von G, also die Menge aller Abbildungen der Gruppe G in sich selber, die gleichzeitig Gruppenhomomorphismen sind und bijektiv. Was ist da das neutrale Element hier in dieser Automorphismengruppe? Das muss ich ja wissen, wenn ich mir den Kern angucke. Was ist das neutrale Element in Out G? Hmm. sehe ich einen Versuch.
C1 und G.
Na, es gibt ja vielleicht noch andere Abbildungen hier als Konjugationsabbildungen. Es gibt ja vielleicht noch andere Automorphismen. Es stimmt natürlich, dass die Konjugation mit dem 1-Element irgendwie nichts macht. Haben wir denn ein anderes Wort für die Abbildung, die nichts macht?
Identitätsabbildung.
Genau, die Identitätsabbildung oder identische Abbildung auf G, also die Abbildung, die einfach nichts tut, die ist mit jeder Abbildung von G auf G vertauschbar. Das heißt, klar, ist das das neutrale Element in der Automorphismengruppe von G. Vertauschbar war nicht das, was ich sagen wollte. Das stimmt zwar auch, aber was ich sagen wollte war, dass, es fehlt mir noch das Wort, bei Hintereinanderausführungen sich die Abbildung nicht ändert. Das war das, was ich sagen wollte. Wenn ich irgendeine Abbildung von G nach G nehme und führe die hintereinander aus mit der identischen Abbildung, dann ändert sich das. Und deswegen ist das das neutrale Element. Das schreiben wir jetzt einmal hin. Der Kern von C besteht aus allen Gruppenelementen, na, ich nenne es jetzt mal nicht G, sondern X, mit der Eigenschaft, dass die davon bewirkte Konjugationsabbildung, also CX, das neutrale Element in der Automorphismengruppe ist, also die identische Abbildung auf G. Jetzt habe ich all unsere Übersetzungsarbeit da schon reingesteckt. Ich hoffe, das ist okay, dass ich keinen Zwischenschritt hingeschrieben habe. Jetzt müssen wir weiter überlegen. Was heißt es denn, dass die von X bewirkte Konjugationsabbildung die identische Abbildung ist? Ja, die identische Abbildung macht nichts. Und wir haben gerade geklärt, zwei Abbildungen sind gleich, wenn sie das Gleiche tun. Also in diesem Fall nichts. Das heißt, die Konjugation mit X darf einfach gar nichts machen. Oder explizit hingeschrieben, bei jedem Gruppenelement ist es so, dass wenn ich mit X konjugiere, ich nichts tue. Das Gruppenelement bleibt, wo es ist. Sind also diejenigen, die X aus G, für die gilt, für alle G aus G ist G konjugiert mit X. Jetzt schreibe ich es mal, ja, das sollte ich nicht tun, ich schreibe CX. Das gleiche wie G, aber wir merken uns, was das hier ist, nämlich X hoch minus 1 mal G mal X. Ja gut, und das haben wir vorhin gesehen, ne? Diese Gleichung zu erfüllen, x hoch minus 1 mal g mal x gleich g, ist das gleiche, wie zu sagen, dass g und x bei der Verknüpfung der Gruppe immer vertauschbar sind. Also heißt, im Kern zu liegen von c, sprich bei Konjugation nichts Interessantes zu tun, dass man mit allen Gruppenelementen vertauschbar sein muss. Und das sind genau die Zentrumsleute. Und deswegen kommt hier genau das Zentrum. Und das ist der Durchschnitt über alle Zentralisatoren, das haben wir letztes Mal schon allgemeiner geklärt, beweise ich also nicht nochmal. So kann man sehen, dass das Zentrum ein Normalteiler ist. Man kann das auch anders sehen und ich möchte Ihnen mitgeben, als kleine Aufgabe, wenn Sie Lust haben, zu Fuß zu überlegen, warum das Zentrum von G ein Normalteiler ist. Also wirklich mit der Definition von Normalteilern zu arbeiten und sich das einmal klar zu machen. Und die andere Möglichkeit, das zu sehen, ist, naja, es ist der Kern von einem Homomorphismus und das sind immer Normalteiler. Dann haben wir schon richtig viel geschafft. Was fehlt noch? Es fehlt, dass Zentralisatoren und Normalisatoren Untergruppen sind. Na, da werde ich Sie gleich einmal vertrauensvoll angucken, was wir da alles zeigen wollen. Steigen wir an mit dem Zentralisator eines einzelnen Elements. Und zwar mit dem Untergruppenkriterium. Für jedes x aus g steht da, sei also x aus g. Und jetzt kommt das Untergruppenkriterium für den Zentralisator von X. Dann schaue ich gleich mal, ob das für Sie okay ist und wir das dann für Untergruppen auch direkt haben. Und wenn Sie möchten, mache ich den Normalisator nochmal separat. Aber immer auf die gleiche Art. Ich werde es jetzt immer mit dem Untergruppenkriterium machen. Gut, da oben steht noch zur Erinnerung, wie der Zentralisator aussah, da oben für eine Untergruppe. Hier haben wir jetzt halt ein einzelnes Element. Wir müssen immer nur gucken, ob man mit X vertauschbar ist. Und beim Untergruppenkriterium ist das Erste, was wir gucken, ob das neutrale Element der Gruppe da drin liegt. Naja, gut, das ist mit allen vertauschbar. Also auch mit X. Okay? Das ist nicht so spannend. Dann nehme ich mir jetzt zwei Leute aus dieser Teilmenge hier. Sagen wir mal D und E. Ich möchte jetzt gerne zeigen, dass D mal das Inverse von E ebenfalls da drin liegt. Aber erstmal möchte ich mit D und E kurz anschauen. D ist jetzt mit X vertauschbar und E auch. Vielleicht möchte ich nicht mit dem Euler-Kriterium argumentieren. Vielleicht habe ich eine andere Idee, die ich noch schöner finde. Wir haben uns doch überlegt, dass im Zentralisator zu liegen das gleiche ist, wie bei Konjugation nichts Interessantes zu machen. Stimmt's? Vielleicht hilft uns es ja, wenn wir jetzt. Ich möchte aber kurz. Ich habe ja heute gesagt, wir sollten das üben, das zu machen. Also machen wir das doch jetzt mal. Setzen wir doch mal die Konjugationsbrille auf. Was ist denn der Zentralisator von X, wenn ich die Konjugationsbrille aufsetze? Da wir unter uns sind, schreibe ich das jetzt auch mal so an. Konjugationsbrille für den Zentralisator von X. Der Zentralisator von X besteht dann aus den Elementen, die, wenn ich jetzt die Konjugationsbrille aufsetze, bei Konjugation mit X nichts machen. Das sind also die Elemente, für die gilt, X und G gleich X. Wenn X kein Gruppenelement wäre, sondern aus einer Menge Omega käme, auf der G operiert, dann würde jetzt also stehen, X oder sagen wir Omega aus Omega hoch G gleich Omega. Das heißt, das Element würde stabilisiert werden bei der Wirkung. Das heißt, dann wäre das, was hier steht, einfach der Stabilisator dieses Elements in der Wirkung. Ja, aber wir haben doch eine Wirkung. Die Gruppenelemente wirken doch per Konjugation auf der Gruppe. Das ist doch gerade der Witz. Das heißt, wir können diesen Zentralisator interpretieren als Stabilisator des Elements X unter der Konjugationswirkung. Und Stabilisatoren sind Untergruppen, das haben wir schon gezeigt. Wir müssen es gar nicht nochmal zeigen. Die Konjugationsbrille sagt ja also, wir wissen es schon. Wir müssen nur die Brille aufsetzen und durchgucken. Indem wir die Konjugationsbrille aufsetzen, dann sollten wir das tun. Bin ich jetzt mal schwer dafür. Aber den Normalisator rufe ich mir jetzt gerne mit Ihnen zu Fuß an. Okay? Der Zentralisator von U ist eine Untergruppe, weil es der Durchschnitt über Untergruppen ist, nämlich der Durchschnitt der Zentralisatoren der kleinen U's auf U. Haben wir erledigt. Durchschnitte von Untergruppen sind Untergruppen. Dann kommt jetzt noch der Normalisator. Und den machen wir wirklich mit dem Untergruppenkriterium. Vorhin schon mal anfangen wollte, nämlich mit dem neutralen Element 1g. Das macht bei Konjugation gar nichts, insbesondere bewegt es Untergruppen nicht weg, sogar so richtig, elementweise. Deswegen liegt es natürlich im Normalisator von allem. Jetzt schnappe ich mir zwei Elemente, die nenne ich jetzt d und e. Sage d und e aus dem Normalisator von u. Was weiß ich dann? Na, ich weiß nach Definition des Normalisators, dass wenn ich U mit D konjugiere, dass dann wieder die gleiche Untergruppe U rauskommt. Und wenn ich mit E konjugiere, kommt auch die gleiche Untergruppe U raus. Ich brauche aber ja gleich E hoch minus 1. Also muss ich einmal gucken, was mit Inversen ist. Schmidt-Senning. Wie kann ich etwas rausfinden über U hoch E hoch minus 1? Was ist es überhaupt? Was bedeutet es, mit e hoch minus 1 zu konjugieren? Na, ich muss überlegen, was die Konjugation macht. Das ist jetzt die Menge aller Kleinen von u hoch e hoch minus 1, wobei u zukommt. Und Konjugation mit e hoch minus 1 ist das, was Konjugation immer ist. Von links kommt das Inverse des Elements, also in dem Fall e selber. Hier benutze ich übrigens, dass das Inverse des Inversen des Elements selber ist. Dann sieht das vor, e mal u mal e hoch minus 1. Das weiß ich. Was weiß ich denn noch? Das war die Definition von Konjugation. Und ich weiß, e liegt im Normalisator von u. Das heißt, u e ist das gleiche wie u. Und jetzt müssen wir das mal auf uns wirken lassen und überlegen, was es heißt. U e gleich u kann ich nämlich auf zwei verschiedene Arten lesen. Das möchte ich jetzt einmal mit Ihnen machen. Möglichkeit 1, so wie wir es bisher betrachtet haben. Wenn ich ein Element aus U nehme und mit dem kleinen e konjugiere, dann lande ich wieder in U. Das ist eine Möglichkeit, diese Gleichung zu sehen. Hier ist die andere Möglichkeit. Ich kann jedes Element aus U schreiben als ein konjugiertes von einem Element aus U unter e. Ich kann also jedes Element aus U schreiben als e hoch minus 1 mal kleines u mal e. Aber wenn ich das machen kann und dann gucke, was hier passiert, dann sehe ich, dass wieder U rauskommt. In dem Moment, wo e u nicht wegbewegt, gilt das gleiche auch für das Inverse, weil ich nämlich einfach nur diese Konjugation mit e rückgängig mache. Ah, okay. Mir hat der Schmitzel geholfen. Ich weiß nicht, ob er Ihnen geholfen hat. Aber ich schreibe jetzt mal was hin. Aus u hoch e gleich u folgt mit dem Argument, was wir uns überlegt haben, indem wir diese Mengen einmal so hingeschrieben haben. Da folgt auch u hoch e hoch minus 1 gleich u. Und deshalb ist u hoch, was brauche ich? Ich brauche d mal e hoch minus 1. Konjugation bewirkt einen Gruppenautomorphismus, insbesondere ist es verträglich mit der Nebeneinanderausführung bzw. der Multiplikation in der Gruppe, und das heißt, es ist egal, ob ich mit dem Produkt konjugiere oder ob ich nacheinander mit diesen beiden Elementen konjugiere. Ich kann also auch schreiben u hoch d hoch e hoch minus 1. Und jetzt benutze ich einfach zweimal nacheinander die Normalisatoreigenschaft. D liegt im Normalisator von u und deswegen ist das hier in der Klammer insgesamt u. Dann bleibt oben noch e hoch minus 1 stehen. Aber hier vorne haben wir gesehen, dass Konjugation mit e hoch minus 1 auch nichts macht bei u. Und deswegen kommt insgesamt u raus und das heißt, dass das Element hier oben, mit dem wir konjugiert haben, im Normalisator von u liegt. Und so kann man sehen, dass der Normalisator eine Untergruppe ist. Der Zentralisator liegt drin. Da oben, als wir das so aufgedröselt haben, da konnte man das sehen. Die Eigenschaft, die wir im Zentralisator fordern, ist noch eine Spur stärker. Und dass es sogar ein Normalteiler ist, das ist eine Übungsaufgabe. Da können Sie nochmal üben, mit Konjugation zu arbeiten. Unter anderem deshalb wollte ich mir heute so viel Zeit nehmen und immer wieder darauf zurückkommen, wie sieht das aus, wenn man das mit Konjugation hinschreibt. Okay, ich lasse es mal kurz wirken. Wie geht es denn mit diesem Lemma? Wo haben Sie noch Fragen? Ging es irgendwo zu schnell? Soll ich irgendwas nochmal erklären oder irgendwo mehr hinschreiben vielleicht? Das war jetzt einmal sehr technisch, ist mir klar, aber dafür haben wir das Thema jetzt erledigt und können ab jetzt alles, was da steht, einfach so nehmen. Und es war auch auf jeden Fall wertvoll, schon mal die Perspektive zu sehen. Der Zentralisator ist nichts anderes bei einem Element als der Stabilisator unter der Konjugationswirkung. Und über Stabilisatoren wissen wir schon was. Ja.
Also oben auf deinem Schmierzettel hatte ich gedacht, dass E vielleicht ein neutrales Element sein sollte.
Nee, einfach irgendein Gruppenelement.
Okay.
Der Buchstabe irritiert Sie? Ja, Sie können einen anderen hinschreiben. Ich habe jetzt einfach weitergeguckt, irgendwie A, B, C, D, E waren dann die nächsten, die mir eingefallen sind. C wollte ich nicht verwenden, weil C schon als Buchstabe für die Konjugationsabbildung vorkommt. Deswegen habe ich D und E genommen. Aber nee, es ist einfach irgendein Gruppenelement, nicht neutral. Schauen wir weiter. Was passiert als nächstes? Da kommt ein kleines Beispiel. Jetzt haben wir heute schon so viele Beispiele gemacht, dass ich mal schaue, ob hier überhaupt was Neues passiert. Bei arischen Gruppen ist das Zentrum alles, haben wir schon drüber gesprochen. Alle Untergruppen sind dann Normalteiler. Das kann man noch ein bisschen verstärken, da habe ich eine Übungsabgabe zu. Deswegen werde ich da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber überlegen Sie mal kurz selber vielleicht, warum bei einer arischen Gruppe jede Untergruppe ein Normalteiler ist. Das heißt auch, dass dann der Normalisator immer alles ist. Und der Zentralisator ist auch immer alles. Also in arischen Gruppen sind viele dieser Konzepte total langweilig. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht arische Gruppen spannend finde. Genauso wie wir jetzt sehen, dass sowas wie Konjugation langweilig ist in arischen Gruppen. Da passiert nie irgendwas. Das sind alles Konzepte, die nur dann spannend sind, wenn die Gruppen nicht arisch sind. Und dann sind sie aber auch wirklich mächtig, weil sie uns dann dabei helfen, die innere Struktur der Gruppe besser zu verstehen. So, was noch? Untergruppen liegen immer in ihrem Normalisator. Haben wir heute schon drüber gesprochen, haben sie alle sofort gesehen. Muss ich jetzt also nichts weiter zu sagen. Der Zentralisator liegt immer im Normalisator, hatten wir auch schon. Und die Übungsaufgabe mit dem Normalteiler habe ich schon erwähnt. Dann kommt noch ein konkretes Beispiel, wo wir mal den Normalisator von irgendwas wirklich ausrechnen. Das ist Teil C dieses Beispiels und da können wir jetzt dann auch mal kurz drauf gucken, auch wenn wir schon so viele Beispiele heute hatten. Aber schauen wir mal. Genau, da kommt die nächste Definition. Wir haben jetzt ja also das Erzeugnis von 1, 2, 3, also von einem 3-Zyklus, das heißt O. Und mich interessiert der Normalisator von U in der Gruppe Syn 4. Mit dem, was wir vorhin gemacht haben, hier in diesem Beispiel mit H, was ja schon viel schwieriger war, viel größer, denke ich, dass Sie das ziemlich schnell sehen können, was der Normalisator von U in G ist. U selber liegt drin. Es ist eine Untergruppe. Sie können also jetzt, wenn Sie wollen, mit dem Satz von Lagrange schon mal einschränken. Wir können quasi alles üben, was wir vorhin besprochen haben. Und das ist dann schon eine viel reifere, eine viel fortgeschrittenere Herangehensweise an dieses kleine Beispiel, als so wie ich das sonst häufig mache an dieser Stelle, wo ich nämlich noch elementar rumrechne. Nö, Sie können das jetzt ja schon. Also, was ist die Ordnung von U? Können Sie mir sagen, oder? U wird erzeugt von einem 3-Zyklus. Die Ordnung ist 3 Finger, 3 Elemente. Dankeschön. Was ist die Ordnung von G? G ist die Syn 4. Die Ordnung können Sie mir auch sagen. Da brauchen Sie dann vielleicht mehr Finger. Ja?
24.
24, genau. 4 Fakultät. Ich weiß noch nicht, wie lange ich gebraucht habe, um zum ersten Mal in der Vorlesung zu verstehen, dass mir ein Student mit seinen Fingern minus 1 gezeigt hat. So, da stand ich kurz auf dem Schlauch. Genau, ist eigentlich nicht so schwierig, war auch richtig rum, so wie Sie es machen, aber ich habe trotzdem kurz auf dem Schlauch gestanden. Ja, das war witzig, das war ein Studi, der eine Wette, ich weiß gar nicht, nee, der hat Spenden gesammelt, genau. Der hat normalerweise sehr viel geredet, auch in der Vorlesung, auch mit mir, und hat für einen guten Zweck Spenden gesammelt, je nachdem, wie lange er die Klappe hält. Und der war am Ende wirklich mehrere Tage am Stück einfach stumm, hat sehr viel Geld gesammelt, hat aber trotzdem in der Vorlesung genauso viel mit mir geredet wie sonst. Und es war sehr witzig. Wir haben sehr viel Zeitsprache benutzt. Und da kam dieses minus 1, wo ich im Moment gebraucht habe. Der Normalisator liegt jetzt irgendwie dazwischen. Also können Sie mir jetzt ja vielleicht sagen, welche Ordnung der haben könnte. Los geht's. Ist nicht so viel, sind nicht so viele Zahlen, die da jetzt noch in Frage kommen. Los geht's.
Also die Zahlen, die zwischen 3 und 24 liegen, werden 6 und 12. Und damit wäre es dann 3, 6, 12 und 24.
Genau. Vielen Dank. Wir suchen Teile von 24, die aber auch noch durch 3 teilbar sind. Und da würde ich zustimmen, dass das die sind. Also haben wir vier Möglichkeiten für den Normalisator. Und wie können wir das weiter eingrenzen? Na, indem wir Elemente suchen, die da drin liegen. Zum Beispiel können wir uns ja fragen, ist der Normalisator die ganze Gruppe? Oder sehen wir vielleicht ein Gruppenelement, was U nicht normalisiert? Sehen Sie eins? Mit den Ideen, die wir vorhin entwickelt haben, kann man da was sehen, behaupte ich. Ja?
3, 4,
genau, da kann man es auch mal mit den Bahnen nehmen. U hat die Bahn 1, 2, 3, also die Menge, die 1, 2, 3 enthält, und den Fixpunkt 4. 3, 4 konjugiert U auf jeden Fall irgendwo anders hin. Da passt es mit den Bahnen nicht mehr. Super, sehr schön. 3, 4 liegt nicht im Normalisator von U in G. Also ist die Ordnung höchstens 12. Okay. Was noch? Können wir vielleicht unten auch noch was machen? Kann es sein, dass die Ordnung wirklich nur 3 ist oder sehen Sie noch was außerhalb des Buches, was normalisiert? Ja.
1, 2 zum Beispiel.
Genau, 1, 2 invertiert nämlich diesen 3-Zyklus bei Kombinationen. Genau, liegt aber nicht drin. Und deswegen ist die Ordnung schon mal mindestens 6. Dankeschön. 1, 2 liegt im Normalisator von U, aber nicht in U. Also ist, man kann aber argumentieren, die Ordnung ist 2, also muss 2 ein Teiler der Ordnung des Normalisators sein. Also ist die Ordnung jetzt durch 2 und durch 3 teilbar, also durch 6. Also ist die Ordnung des Normalisators jetzt 6 oder 12. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann jetzt sich die Untergruppen von Sym 4 einfach mal angucken, was gibt es da so. Oder man kann, indem man wirklich stumpf nachprüft, was man noch so für Elemente findet, sehen, dass der Normalisator auch zu setzen ist. Der Normalisator von U ist das Erzeugnis von diesem 3-Zyklus da 1, 2, 3 selber. Und dann kann man noch irgendeine Transposition dazu nehmen, zum Beispiel 1, 2. Und dann kriegt man eine Untergruppe der Ordnung 6, das ist der Normalisator. Alle Elemente außerhalb davon normalisieren und nicht. Insbesondere ist die Ordnung also nicht 12, das ist ein bisschen zu viel. Das kann man jetzt nachweisen. Aber Sie sehen, dass wir ohne so ganz viel rechnen, einfach nur ein bisschen überlegen, das schon so einschränken konnten und das hat auf jeden Fall schon Zeit gespart. Da schreibe ich jetzt nur die Antwort hin und lade Sie ein, dass wenn Sie dann zu Hause beim Nacharbeiten da irgendwo feststecken, dass Sie mir das einfach sagen, dann mache ich nochmal eine Podcast-Folge zu dem Thema, wo ich ein paar Rechnungen nochmal ausführlicher erkläre. Oder ich verweise Sie auf Podcast-Folgen, die es schon gibt. Zu dem Thema habe ich nämlich schon wirklich viel gemacht, wirklich viele Beispiele. So, was noch? Erstmal scheint es so okay zu sein. Ich bin wirklich total begeistert, dass wir so schnell zu diesen etwas fortgeschrittenen Argumenten gekommen sind. Das ist ungewöhnlich und eine schöne Überraschung für mich. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn Sie jetzt bei Bearbeiten der Übungsaufgabe oder beim Nacharbeiten merken, das klang in der Vorlesung so sinnvoll, aber jetzt komme ich da irgendwie doch nicht klar, dass Sie dann nochmal nachfragen. Denn da an der Stelle zu schnell zu sein und über diese Sachen hinwegzugehen, wäre schade. Das würden Sie dann später merken, wenn wir das wieder brauchen. Aber erstmal freue ich mich. Und dann sind wir auch schon bei den nächsten Konzepten. Denn jetzt haben wir ja über Konjugation und die Brille der Konjugation beim Thema Zentralisator, Normalisator und so gesprochen. Wir haben uns damit befasst, wie die Gruppe auf sich selber durch Konjugation wirkt. Und dann ist es ganz natürlich, jetzt auch über die Bahnen dieser Wirkung zu sprechen. Und das sind die konjugierten Klassen. Deswegen ist das nächste Wort. Wir haben gesehen, dass die Punktstabilisatoren bei der Konjugationswirkung einfach die Zentralisatoren der Elemente sind. Das ist die eine Beziehung, die wir haben. Und die nächste Beziehung ist die mit den Bahnen. Das sind die sogenannten konjugierten Klassen. Und die Notation, die da steht, die ist auch wieder suggestiv. Ich schreibe nämlich die konjugierten Klasse eines Elements klein x aus g hin, indem ich in den Exponenten die große Gruppe g schreibe. Das ist also eine Abkürzung für die Menge aller Bilder von dem kleinen Element x unter der Wirkung von g per Konjugation. Oder in anderen Worten, es ist die Menge aller Elemente in der Gruppe, die zu dem kleinen x konjugiert sind. Und auf die Art und Weise zerfällt die ganze Gruppe G in Bahnen bezüglich dieser Wirkung, also in konjugierten Klassen. Das ist eine disjunkte Zerlegung, denn wir erinnern uns, Bahnen sind ja Äquivalenzklassen bezüglich einer Relation, die wir uns angeschaut hatten. Und als wir begonnen haben, da war diese Relation ganz abstrakt, dass es ein Gruppenelement gibt, was das eine Element auf das andere abbildet bei der Wirkung. Und dann haben wir gesehen, bei der Konjugationswirkung wird dann daraus konjugiert sein, ist eine Äquivalenzrelation, haben wir hier noch extra besprochen. Und die Bahnen oder die Äquivalenzklassen sind genau die sogenannten konjugierten Klassen. Deswegen dieses Wort Klasse, das ist irgendwie sehr suggestiv an der Stelle. So, das ist eine Frage.
Also ich war die letzte Woche Vorlesung habe ich nicht schauen können und deswegen ist mir das Wort Konjugation immer ein bisschen verwirrend.
Ja, ich kann das nochmal wiederholen.
Ja.
Bei Konjugation passiert das, was wir jetzt schon mehrmals beim Rechnen gesehen haben, nämlich dass man ein Element nimmt, hier in diesem Fall ist das Gruppenelement E-1, und Konjugation mit diesem Gruppenelement heißt, dass ich diese Rechnung ausführe. Ich schreibe das Inverse von dem Element nach vorne, dann kommt das Element selber und dann kommt das Element. Das ist immer gleich. Also Konjugation mit einem Gruppenelement heißt, ich schreibe das Inverse davor, dann verknüpfe ich mit dem Element selber. Und das sind immer so drei, kann man sich so merken, es wird immer auf so ein Dreierprodukt abgebildet. Und das heißt einfach so. Das heißt Konjugation mit dem Gruppenelement.
Und hat der etwas mit komplexer Konjugation zu tun oder gar
nicht? Nee, die einzige Gemeinsamkeit ist, dass es beides Abbildungen sind. Ansonsten sehe ich keine. Erstmal. Und wenn ich jetzt weiterdenke in Richtung Galois-Theorie, dann könnte ich da einen Zusammenhang konstruieren, den ich aber jetzt nicht ausführen möchte. Das wäre was für eine Sonder-Special-Podcast-Folge, wenn Sie das haben. Gut, wir hatten ja Bahnlänge gleich Stabilisator-Index. Was war das nochmal? Bahnlänge gleich Stabilisator-Index, das war doch so. Da hatten wir eine Gruppe G, die auf Omega wirkt. Und Bahnlänge hieß dann, wir haben eine Bahn, also Omega hoch G zum Beispiel. Die Länge war die Anzahl der Elemente. Und der Stabilisatorindex war dann der Index des Stabilisators von dem Element, dessen Bahn man anguckt. Irgendwie. So sah das aus. Bahnlänge der Stabilisatorindex. Und je nachdem, aus welcher Richtung ich gucke, kann ich halt irgendwas ausrechnen. Wenn ich die Bahnlänge kenne und die Gruppenordnung, dann kann ich mit Lagrange ausrechnen, wie groß der Stabilisator ist. Oder umgekehrt, wenn ich weiß, wie groß das ist, kann ich die Bahnlänge ausrechnen. So, oder ganz anders. Und jetzt übersetze ich das in den Kontext der Konjugationsabbildung und dann wird daraus konjugierten Klassenlänge gleich Zentralisatorindex. Das sollte man nicht zu oft zu schnell nacheinander sagen. Und sieht dann so aus. Wenn ich ein Element aus der Gruppe habe, nennen wir es x, und ich gucke mir die konjugierten Klasse davon an, also die Bahn. Jetzt habe ich also G wirkt auf G per Konjugation. Dann habe ich jetzt hier die Länge der konjugierten Klasse, X hoch G. Das entspricht hier der Bahnlänge. Und der Stabilisatorindex wird jetzt zum Zentralisatorindex, weil ja der Zentralisator genau das ist, was bei der allgemeinen Wirkung der Grundstabilisator ist. Das heißt, das beweist sich von alleine vor unseren Augen, wenn wir einfach nur diese Übersetzung machen. Und mehr wollte ich dafür auch eigentlich nicht umschreiben. Der Beweis für diese Folgerung ist Bahnlänge gleich am Sampeln. Ja.
Wenn wir kleines x vor kleines g haben, dürfen wir sagen, dass kleines g wirkt auf kleines x? Oder ist
es meinen Sie das?
Ja.
Was wollen Sie dazu fragen?
Dass kleines g wirkt auf kleines x.
Kann man aber wirklich nicht sagen. Wenn ich das so hinschreibe, dann meine ich damit immer x konjugiert mit g.
X.
Genau. Nur dann würde ich diese Notation verwenden. In dem Moment, wo da irgendwas anderes steht, so ein kleines Omega oder so, aus irgendeiner Menge, dann würde ich sagen, das ist das Bild von Omega unter G. Bei kleinen Gruppenelementen sage ich normalerweise nicht, dass die wirken, sondern das sage ich eigentlich für die große Gruppe. Die wirkt auf der Menge. Und die kleinen Elemente, die bilden ab. Jedes kleine Element macht eine eigene kleine Abbildung.
Und für kleines X hoch, ja, kleines X hoch großes G, würde man dann über Wirkung sprechen?
Na, das Wort dafür ist dann Bahn oder Konjugiertenklasse, denn es ist nur eine Abkürzung für eine Menge von Elementen. Also wir haben einmal die Wirkung Dann haben wir Bezeichnungen für die einzelnen Bilder und wir haben Bezeichnungen für die Bahnen. Und das sind wirklich nur Abkürzungen, damit wir das kurz hinschreiben können und nicht jedes Mal sagen müssen, die Bahn von X unter der Wirkung von G oder so. Ja, das ist eine Abkürzung. So, reicht für heute, denke ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nachher vielleicht in der großen Fragestunde oder bis nächste Woche.